Ja, ich weiß nicht, wie genau Sie das Wiki verfolgen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass der Kollege Kirchner, ich weiß nicht, wie gesagt, ob Sie das gesehen und insbesondere schon geschätzt haben, jetzt schon die dritte ziemlich vollgültige Vorlesungsmitschrift im Wiki zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, das ist die vom 2.5.2008, eine Vorlesung, von der ich mir gedacht habe, die ist eigentlich besonders unfreundlich zu Anfängerinnen und Leuten, die am Rande davon sind, weil es über diese differenzierten Abstufungen des Begriffs Eigentlichkeit gegangen ist. Der hat sich echt die Mühe gemacht, das offensichtlich vom Tonfile umzusetzen, und das geht ja noch halbwegs automatisch, aber die Gliederung dessen, was ich da gesagt habe, inklusive Unterüberschriften, Einrückungen, Listen, Bold, Fonts, ist etwas, was unglaublich verdienstvoll ist. Ich denke, auch sowohl für Sie als auch für spätere Studierende, die sich mit der Sache beschäftigen wollen, weise nur darauf hin, für Ihren Gebrauch, und komme heute zu einem Themenkomplex, der den philosophischen Teil dieses Semesters abschließen wird. Ich habe dann für den Rest des Semesters vor, wie angekündigt, Ihnen neueste Publikationen zum Problem des Codes im Rahmen von Internetpraxis vorzustellen. Das geht also, Stichwort, in die Richtung Lorenz Lessig, und dann am Ende auch die Open Source Bewegung. Die Besonderheit, die darin besteht, dass die freie Verfügbarkeit von Quellcode von Computerprogrammen eine wichtige Gegebenheit und ein wichtiger Impuls im Rahmen von Kommunikationsprozessen, selbstbestimmten freien Kommunikationsprozessen jenseits der Fixierung durch bestimmte Geschäftsinteressen und eingespielte Lobbygroups darstellt, und von daher also einen Ausblick es geben wird von meinen Überlegungen über Code zu Freiheit in einem politischen, sozialpolitischen, philosophiepolitischen Sinn. Bevor ich dorthin komme, wie gesagt, jetzt hier nochmal eine Einheit zum Abschließen der Gedanken, die ich Ihnen im Anschluss an die Überlegungen zur Logik des Zeichens bei Husserl vorgestellt habe. Das war also Beginn des 20. Jahrhunderts, und heute werde ich alle die genannten Personen, also so viel waren sie dann auch nicht, Husserl, Heidegger, Wittgenstein und Derrida, in einer Zusammenschau zentriert auf einen speziellen Text von Derrida Ihnen vorstellen. Das ist ein Text, der ist auf Deutsch 2003 erschienen, ist aber vom Derrida viel früher geschrieben worden. Ich habe es jetzt nicht direkt im Kopf, wann es ist, aber es muss Ende der 60er Jahre, glaube ich, gewesen sein. Ich könnte jetzt nachschauen im Web, wann das genau erschienen ist. Die Stimme und das Phänomen. Das ist ein früher Derrida-Text, der noch nicht die sozusagen breite Ausführlichkeit der von Derrida eher bekannten Motive und Argumentationsweisen hat, die unter dem Stichwort Grammatologie, Dekonstruktion bekannt sind. Ich werde auf das, was sich in diesem Zusammenhang anbietet, im Anschluss Andeutungen, Hinweise in diesem Text zu sprechen kommen. Ich werde mich also nicht in voller Bedeutungskraft einlassen auf das, was hier Derrida in vielen unterschiedlichen Aspekten sozusagen dargestellt hat und was man beschreiben kann als von einem Hauptmotiv her, darum gehört das hier in diese Vorlesung, als der Hinweis darauf, dass die Schrift eine Qualität hat, die sie unterscheidet von der gesprochenen Rede. Ein weiterer Schwerpunkt, Terminus in dem Zusammenhang ist der Logozentrismus. Logo, wie ihn Derrida nennt, den abendländischen Logozentrismus. Kommen wir auch noch darauf zurück. Dieser Logozentrismus besteht darin, ich mache das sehr kurz und andeutungsweise, dass die Gegenwärtigkeit der Sprache, so wie es hier zum Beispiel stattfindet, eine Person spricht, hinter dem Sprechen steht der eigene Körper, die eigene Gegenwart, sie rezipieren das mit ihrem Körper, das sind die ursprünglichen Verständigungsverhältnisse, im Gegensatz zu einer Situation, in der ich jetzt nicht hier wäre, sondern Ihnen einen Zettel austeilen lasse und Sie in dem Zettel das zu lesen lesen könnten, was ich Ihnen sage. Ich meine, in dem Moment, in dem ich dieses Szenario Ihnen kurz vorstelle, wird Ihnen schon klar, wie sozusagen vielschichtig und mehrdimensional so etwas ist, weil ich, und das ist also was wir hier tun, ist ein gutes Beispiel dafür, das, was Derrida hier anspricht, zu motivieren. Indem ich hier rede, körperlich zu Ihnen rede, habe ich das Mikrofon ans Hemd geklickt und andere Leute hören es über das Internet, was eine Codevermittlung ist. Und die erste Frage ist schon, hören die mich weniger präsent, haben die weniger von mir, weil sie nicht sehen, wie ich mit den Augen zwinkere? Was ist an dieser Stelle körperliche Mitteilung? Und darüber hinaus dann, wenn Sie weitersehen, was ich eben am Anfang gesagt habe, dass es Personen gibt, die das, was ich hier gesagt habe, automatisch in Schrift umsetzen und hier als Vorlesungsmitschrift zur Verfügung stellen, ist das weniger authentisch, ist das weniger garantiert, ist es nicht so, dass das für die Zwecke zum Beispiel, die Sie haben könnten, indem Sie das zum Beispiel für die Prüfung lernen, dass das nicht das Authentischere, das Bessere ist. Vergessen Sie es, was ich hier gesagt habe. Hier sind die ganzen Kikser und Fehlartikulationen sind weggenommen und Sie haben es in der Schrift eigentlich mehr. Also das habe ich jetzt ohne Derrida und Husserl Ihnen ganz einfach, und, Ihnen ganz einfach mal vorgelegt als eine Fragestellung, die im Zusammenhang mit dieser Philosophie Tradition und Richtung wichtig ist. Derrida stellt die Sache so dar, dass zu einem in einem Zeitpunkt, und das ist nicht ein Zeitpunkt, sondern das ist eine geschichtliche Epoche, eine weite geschichtliche Epoche, dass in dieser langen geschichtlichen Epoche der Effekt der Gegenwärtigkeit von Personen, der körperlichen Anwesenheit dessen, dass ich mit meiner eigenen Unterschrift oder mit meiner eigenen Anwesenheit etwas ratifiziere, die Instanz gewesen ist, um die herum sich die Philosophie gedreht hat, sofern sie bemüht war, um Authentizität, um Bestätigung, um Urteil, um Vertretbarkeit. Es gibt einen berühmten Dialog von Platon, den Phaidros, den Derrida aufgreift und den er expliziert genau in dem Rahmen, von dem wir hier reden. In diesem Dialog geht es um die sogenannte Schriftkritik. Die Schriftkritik, die da drinnen ist, läuft darauf hinaus, dass eine Figur in diesem Dialog sagt, schriftliche Mitteilungen sind wie weggelegte Kinder. Niemand kümmert sich darum. Die liegen frei zur Verfügung, sind sozusagen Leaflets, die Sie mitnehmen können, wenn Sie sich das hier anschauen. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Ich weiß nur, da gibt es sozusagen Code, nicht? Das ist bestimmter Code und ich kann das aneignen, ich kann das plagiieren, ich kann alles Mögliche damit machen. Diese Form, die Form von Garantie, die normalerweise traditionell sich damit verbindet, dass man sagt, dieser Text, dieser Vortrag hier ist von jemandem zu verantworten. Ich habe das nicht hierher gelegt, ich schwöre es, das liegt hier einfach so sozusagen hier. Was ist das? Was sind diese Zettel mit Schriftzeichen? Welche Funktion haben die in einer traditionellen, sagen wir mal, geisteswissenschaftlichen, philosophischen Weise, würde man sagen, letztlich, die sind zusammengehalten, diese Schriftzeichen hier, diese Zettel hier sind zusammengehalten vom Wissen, von der Kompetenz und von der Aussagefähigkeit einer Person, die das produziert hat als Hilfsmittel, um es allenfalls zur Unterlage zu haben in einer Mitteilung. Das heißt, diese Blätter da, diese fliegenden Blätter, sind für sich nichts, sondern sind verankert in der Verstehenskapazität der jeweiligen Person. Und im Phaidros wird das genau auch angesprochen. Und es wird gesagt, zurückgenommen in eine bestätigbare, nachvollziehbare Kommunikationstätigkeit sind diese Schriftzeichen und Zettel nur dann, wenn sich einer ihrer annimmt und wenn er, anders gesprochen, er eben es etwas sagt, er es aufnimmt. Nehmen Sie das jetzt zum Anlass, um die Querverbindung gleich zu machen, wie sie uns bei Husserl aufgefallen ist. Bei Husserl war das Problem, man könnte das also einigermaßen parallel konstruieren, war das Problem nicht so viel anders wie das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Er hat es nur zugespitzt im Hinblick auf Wissenschaftlichkeit und Arithmetik. Der Husserl hat irgendwie die Frage gestellt, nicht, was machen wir mit diesen fliegenden Blättern hier, sondern wie können wir uns erklären, dass ein paar nackte Zeichen, formale Zeichen, die wir auf die Tafel kritzeln oder die wir auf unserem Rechner hineintippen, wieso die verlässliche Resultate produzieren können. Warum wir durch den Gebrauch, formalen Gebrauch solcher Zeichen, die für sich nicht sprechen, die wir erst zum Bedeuten bringen müssen, wieso wir trotzdem uns derer erfolgreich bedienen können. Und Husserl sagt, das ist der Punkt, der Ihnen ja in Erinnerung ist, dass das das zu tun hat mit einer raffinierten Abstimmung der Künstlichkeit, der künstlichen Zeichen und dessen, was sie bedeuten, mit einem Verständnis der Welt, das nicht in dieser Weise künstlich ist, sondern das wir mit uns tragen, das wir beherrschen, das wir in unserer direkten Anschauung sozusagen verbürgt finden. Also wenn Sie einen Krach hören und gerade nicht dorthin geschaut haben, dann kann sozusagen Folgendes passieren. Sie gehen auf der Straße, Sie hören einen Krach, Sie denken sich, hoppla, da ist was passiert. Sie schauen hin, Sie erwarten eine Karambolage, aber es ist gerade keine Karambolage, sondern jemand spielt mit einer starken Stereoanlage gerade Kraftwerk oder was immer es ist. Das klingt das, wie eine Karambolage klingt. Das heißt, da haben Sie eine solche typische Situation. Sie sind konfrontiert mit einem Zeichen. Wenn Sie dorthin geschaut hätten, wenn Sie dorthin schauen, sehen Sie, dass die Autos ineinander fahren und es macht einen Krach. Sie haben keine weiteren Zweifel mehr darüber, was da passiert ist. Die sind aneinander gekracht und Sie wissen auch, unter diesen Umständen ist, wenn Sie die Augen zugemacht hätten, wäre der Sound wäre ein Zeichen für das Aneinanderkrachen. Wenn Sie die Sache ablösen, das ist die Situation, nicht, die damit aufgerissen wird, wenn Sie die Sache von der sinnlichen Wahrnehmung ablösen, sodass Sie gerade nicht hingeschaut haben, dass Sie das nicht alles voll bestätigen können, dann kommen Sie in die Schwierigkeit, dass der Krach ein Zeichen ist. Das heißt, dass der Krach erst noch bestätigt. Es muss erst noch untersucht werden. Es gibt noch eine zusätzliche Beziehung, die diesen Krach möglicherweise zu einem Krach aus einer Karambolage oder zu einem Krach einer Stereoanlage macht. Und wer tut das? Wo ist diese Bestätigung angelegt? Wo findet die statt? Die findet nach Husserl, und das ist ja nicht nur Husserl, sondern das ist etwas, wie wir denken und reden insgesamt, die findet statt im Alltagsleben der sinnlich wahrnehmenden Personen, die wir sind, indem wir das auf eine Anschaulichkeit zurückbringen. Das sind jetzt alles Bemerkungen gewesen, die illustriert haben, was die Stoßrichtung und die allgemeine Horizontvorgabe des Logozentrismus bei Derrida ist. Derrida hat den Logozentrismus eingeführt, maßgeblich auch als eine Bezeichnung einer philosophischen Tendenz und Richtung, die er zurückführt, also bis zu Platon, und mit dem er verbindet die Vorstellung, dass wir diese Form von persönlicher Verankerung haben. Und noch einmal auf das Beispiel zurückkommend, weil es doch, glaube ich, ausgesprochen dramatisch die gegenwärtige Situation darstellt und weil ich mir das sozusagen jetzt nochmal extra leiste angesichts dessen, was hier passiert. Logozentrismus, wenn er auftritt im Raum, in einem Rahmen davon, dass man gleichzeitig Webstreaming macht und an dieser Stelle quasi die ganze Welt das hören kann, was hier passiert, ist eine sehr sonderbare Geschichte. Und zwar ist deswegen eine sonderbare Geschichte, weil man Logozentrismus traditionell natürlich auch definiert hat und beschränkt hat dorthin, bis wohin die Stimme trägt, bis wohin die Leute wahrnehmbar sind, bis wohin, man könnte sagen, man die Leute schnappen konnte. Ja? Man konnte sie schnappen und konnte sagen, ich sehe ja, dass du das gesagt hast. Ja? Wenn ich hier diesen Zettel sehe, dann muss ich recherchieren, wer das geschrieben hat. Und selbst wenn ich recherchiert habe, wer das geschrieben hat, kann man die Person sagen, das habe ich so nicht geschrieben, das habe ich so nicht gemeint. Nicht? Also die Instanz, die Bestätigungsinstanz der Rede, der wahrgenommenen Rede, funktioniert da an einer bestimmten Stelle anders, obwohl sich das dabei ist zu ändern. Gut, so viel zum zunächst einmal allgemeinen Einführen dessen Einstimmen. Sie kennen ja die Stichworte von Derrida mit einiger Wahrscheinlichkeit. Nein, Sie brauchen nicht, der Punkt ist der, dass Sie auf der Aufnahme drauf sind. So. Sie sind auch präsent jetzt. So. Sie sind sozusagen auch im Internet präsent.
Für Derrida sind Sprache und Denken gleich oder es gibt eine Unterscheidung zwischen Denken und Sprache?
Ja, in der Allgemeinheit fällt es mir schwer, darauf zu antworten. Tendenziell gibt es Denken nur in der Sprache. Ich weiß es nicht ganz, in welche Richtung das zielt, was Sie sagen. In eine Richtung, wenn es in eine Richtung zielt, kann ich darauf jetzt schon etwas, glaube ich, ziemlich Zentrales sagen. Eine Unterthese des sogenannten Logozentrismus. Ich muss dazu sagen, ich finde Logozentrismus, nur um das gleich mal einzuschieben, Logozentrismus ist sozusagen ein genialer Werbebanner, den der Derrida erfunden hat und um ihn über die Philosophiegeschichte zu ziehen. Also eine Unterthese dieses sogenannten Logozentrismus besteht darin, dass er eine Tendenz hat, so etwas zu sagen wie, es gibt zwei Arten von Denken. Es gibt die Art von Denken, die wir in unserem Inneren vollziehen, was ich mir denke und was ich aber nicht sage. Ich denke, also ich habe mir jetzt gerade gedacht, da kratzt doch etwas an der Türe. Aber ich habe mir nicht gedacht, es kratzt was an der Türe, sondern ich habe darauf reagiert. Ja? Und es ist ein bisschen schwierig, und also die Alternative dazwischen zu sagen, es kratzt etwas an der Türe, könnten Sie dort hinschauen, ob etwas ist. Ja? Das wäre Denken in Sprache. Ja? Ich habe so sprachlich nicht gedacht, sondern habe irgendwie darauf reagiert, und es ist die interessante Frage, habe ich da was gedacht? Husserl würde sagen, auf das komme ich noch näher zu sprechen, Husserl würde sagen, es gibt dieses innere Denken. Ich habe mir dabei innerlich etwas gedacht, und nicht nur ist es so, das ist wirklich ein schönes Beispiel, ja? Nicht nur ist es so, dass ich mir innerlich was gedacht habe, sondern, das kann ich jetzt genau mit dem Zeichen hier illustrieren, was ich gesagt habe, sondern das ist auch vollständig unwiderleglich. Während, wenn ich Ihnen sage, ich glaube, es kratzt etwas an der Türe, könnten Sie mal hinschauen, dann können Sie mich missverstehen. Dann ist das eine Art von Zeichen, so wie der Krach von zwei Autos, die ich nicht gesehen habe. Und dann können Sie mich missverstehen, dann setze ich mich einer möglichen Fehlinterpretation aus. Während die Schönheit der Vorstellung im klassischen Sinn von es gibt ein Denken, das nicht angewiesen ist auf diese sprachliche Verlautbarung, die sieht man gerade schön an diesem Beispiel, weil ich das ganz genau selber gewusst habe, da gibt es sozusagen keine Zwischeninstanz. Und wenn ich das jetzt sprachlich nenne, es ist die Frage, wenn ich es sprachlich nenne, wenn ich sagen würde, das ist auch Sprache, dann wäre Denken und Sprache gemeinsam. Wenn ich aber sage, das ist nicht Sprache in dem Sinn, dann wird es einen Unterschied zwischen Denken und Sprache geben. Und Derrida ist jemand, der tendenziell, Sprache und Denken gleichsetzt. Und zwar in dem Sinn, in dem er sagt, es gibt nicht einen inneren Bereich, der nicht sprachlich wäre und trotzdem denken. Wenn das ist, was Sie fragen wollten.
Alles das ich erfahre, kann ich nicht durch die Sprache erklären. Zum Beispiel, kann ich heute etwas erfahren und dann kann ich nicht durch die Sprache erklären. Es gibt eine Unterscheidung.
Das sind Punkte, die an dieser Stelle tatsächlich wichtig sind. Also es ist nicht zu leugnen, dass es, wenn man an dieser Stelle über Zeichen spricht, in eine Situation kommt, in der man quasi einen Unterschied ansetzen muss, einen Unterschied trifft, so wie in meinen ganzen Beispielen, zwischen Ausdrücken, die eine Bedeutung haben und auch diese Bedeutung nicht haben können, also diese Art von Zeichen, und einer anderen Art und Weise umzugehen mit diesen Ausdrücken. Also die jetzt aber nie mit Ausdrücken einer anderen Art und Weise umzugehen, nämlich nicht damit so umzugehen, dass man sagt, hier bin ich konfrontiert mit einer Zeichengestalt, mit einem Code, das der Hintergrund ist ja Code. Ja? Ich bin mit einem Code konfrontiert und ich muss mich um eine Interpretation dieses Codes kümmern. Das ist das eine, was wir jetzt schon mehrfach geredet haben, dass die Interpretation dieses Codes eine wichtige, wunderbare Geschichte ist. Und es gibt aber eine zweite Art und Weise, wie mit einem solchen Code umgegangen werden muss. Und zwei haben wir ja gelernt jetzt. Zwei haben wir gesehen. Zwei Arten, wie damit umgegangen werden kann. Das eine, das war die Intervention von Heidegger in Sein und Zeit mit dem Zeiger und so, wo er sagt, dieses Zeigzeug, dass der Winker im Auto ist oder dass der Flur, der Stein im Feldflur ist oder sowas. Diese Art von Zeigzeug, die gibt es zwar, das ist das Phänomen des Zeichens, das ist der Verweisungszusammenhang, von dem wir gesprochen haben, aber dieser Verweisungszusammenhang ist eingebettet in einen Lebenszusammenhang. Und an der Stelle ist sozusagen der Lebenszusammenhang, der nicht ein sprachlich artikulierter Satzzusammenhang ist, sondern der Zusammenhang, erinnern Sie sich, von ich gehe es besser zur Seite, weil der zeigt gerade mit seinem Winker nach links. Diese Art von Zusammenhang, die wir in unserem Leben, also um überleben zu können, kurz und bündig, um überleben zu können, ist es so, dass wir diesen Zusammenhang eintrainieren und dieser Verweisungs- und Bedeutungszusammenhang, in dem Zeichen nicht funktionieren als einzelne Signale, die wir mit einem Sinn versehen müssen, sondern in dem Zeichen funktionieren als ein im Verbund quasi, als Signale, die mit unseren Handlungen und unseren Reaktionen verbunden sind. Das ist eine Art und Weise, wie man sagen kann, der zweite Aspekt im Zeichengebrauch, der Zeichen nicht als fremdartig, sondern als vertrauten Gegenstand haben muss, die Authentifizierung, wenn ich so sagen darf. Nicht? Ich habe das mit dem Beispiel hier, über die Authentifizierung geredet. Die Authentifizierung des Zeichens, das worauf wir uns letztlich zurückverweisen können, um zu sagen, was hat denn das bedeutet, ist im Verkehrszusammenhang. Solange das nicht der Fall ist, wissen wir nicht richtig, was es sein kann. Die zweite Form, das ist die Heideggersche Antwort drauf, die Husserlsche Antwort auf diese andere Art, mit dem Zeichen umzugehen, ist das ursprüngliche Zeichen, das eigentliche Zeichen. Und das ist beim Husserl das. Und das ist genau das, wogegen der Heidegger an der Stelle steht. Also so viel ist ja jetzt schon klar geworden. Beim Husserl ist das nicht der Verweisungszusammenhang von dem, was wir gelernt haben, in dem wir aufgewachsen sind, sondern beim Husserl ist es sozusagen die Kraft des Bestätigen-Könnens der eigenen Person, eher eben so, also wenn ich es an meinem Beispiel vom Kratzen an der Türe nehme, die Husserlsche Analyse wäre zu sagen, bevor ich es thematisiere, bevor ich mich frage, ich habe sozusagen nicht, es gäbe natürlich eine Situation, Husserls gesprochen jetzt, wo ich stehen bleibe und sage, hört ihr das auch? Es kratzt an der Tür, was bedeutet denn das wohl? Das wäre die Situation, wo man Zeichen als Anzeichen nehmen kann. Und die ursprünglichere Funktion von Husserl wäre, ist gewesen, ich höre das, ich nehme es als Zeichen, ich zweifle überhaupt nicht daran, dass es ein Zeichen ist und mache den nächsten Schritt. Für mich ist es ein Zeichen. Ich weiß noch nicht, was es für ein Zeichen ist. Um das herauszufinden, gehe ich dorthin und stelle fest, was es für ein Zeichen ist. Aber ich brauche nicht mehr zu zweifeln darüber. Ich zweifle nicht darüber, ob es sich hier um ein Zeichen handelt. Es ist für mich ein Zeichen. Ich meine, dass ich hingehe und schaue, was dahinter steht, ist ein schönes Beispiel dafür, wie man Husserl und Heidegger an der Stelle verbinden kann miteinander, nicht? Den Husserl, den Heidegger Aspekt des Gebrauches kann man mit dazu nehmen. Also so würde ich es jetzt sagen. Das sind jetzt alles aber Bemerkungen dafür, um sie darauf vorzubereiten, dass das nun bei Derrida in Frage gestellt wird und dass die ganze Stoßrichtung von der Stimme und das Phänomen darin besteht, darum kommt Stimme da drinnen vor, nicht Schrift. Also es gibt genügend Publikationen von Derrida, in dem dann Schrift vorkommt, Grammatik, Grammatologie. In diesem frühen geht es genau um die Stimme, in diesem Sinn von Anwesenheit, den ich Ihnen dargestellt habe. Und es geht darum, dass diese Verbürgtheit durch Stimme beim Husserl von Derrida analysiert wird, dass das beim Husserl so ist und dass er sein Projekt nun gegen diese husserlsche Stimmorientierung positioniert. Ich habe Ihnen diesen frühen Text von Derrida vorgeschlagen, weil da die wichtigen systematischen Weichenstellungen, sofern es sich quasi um eine Philosophieentwicklung zwischen Husserl, Heidegger, Derrida, Wittgenstein geht, sehr schön deutlich werden. Also Derrida ist ja berühmt und beinahe unerschöpflich im Hinblick darauf, dass er die Konsequenzen, die dann aus diesem systematischen Switch entstehen können, ausgestaltet und mit immer wieder schönen Beispielen und neuen Perspektiven illustriert. Hier geht es weniger um diese Art von Illustration, sondern es geht wirklich um Husserl-Interpretation, um eine, kann man wohl sagen, geniale und ausgesprochen folgenreiche Husserl-Interpretation, aus der man sich entwickelt habenden Diskurs über Zeichen, Kontext, Signatur, Grammatologie, Logozentrismus in etwa erschließen kann. Gut, genug der Vorbemerkungen. Lassen Sie mich ein wenig auf den Text zu sprechen kommen. Sie werden, wenn Sie sich das ansehen, zunächst mal jetzt das alles wiederfinden, was ich Ihnen schon vorgreifend in etwa präsentiert habe. Er zitiert nicht diesen ganz frühen Text von Husserl, also den zur Logik der Zeichen, sondern etwas später das erste große Hauptwerk, Ideen zu einer reinen Phänomenologie von Husserl. Und das ist jetzt ein Husserl-Zitat. Mitteilung wird aber dadurch möglich, dass der Hörende nun auch die Intention des Redenden versteht. Und er tut dies, sofern er den Sprechenden als eine Person auffasst, die nicht bloß Laute hervorbringt, sondern zu ihm spricht, die also mit den Lauten zugleich gewisse sinnverleihende Akte vollzieht, welche sie ihm kundtun, beziehungsweise deren Sinn sie ihm mitteilen will. Was den geistigen Verkehr allererst möglich und die verbindende Rede zur Rede macht, liegt in dieser durch die physische Seite der Rede vermittelten Korrelation zwischen den zusammengehörigen physischen und psychischen Erlebnissen der miteinander verkehrenden Personen. Also wenn man durch die 50 Jahre Heidegger gegangen ist, die für die meisten, also praktisch für alle, die im 20. Jahrhundert Philosophie gemacht haben, da noch dazwischen liegen, ist dieser Husserl-Text eine geradezu sozusagen rührend altmodische, gezierte, unmoderne, aber in dieser Unmodernität auch ausgesprochen anstoßerregende, im doppelten Sinn Konstruktion. Das ist das Modell, also das Modell, das dahinter steht, nicht, ist, es ist eigentlich ein Trickfilmmodell, könnte man schon sagen, nicht, von lauter Personen, die in der Gegend herum wandern und die Laute ausstoßen und mit diesen ausgestoßenen Lauten versuchen, die Aufmerksamkeit und das Verständnis der anderen Personen zu erwecken. Die physische Seite der Rede, also das ist die Artikulation, die akustische Artikulation, die dazu führen soll, dass ein geistiger Kontakt stattfindet, so wie wenn man jemanden anruft und sagt, hallo, hast du nicht etwas zu sagen, willst du mir nicht etwas sagen oder sowas ähnliches. Also diese ausgesprochen segmentierte, atomisierte Situation, wo man kann sich das wunderschön in einem Roboter-Zusammenhang vorstellen, nicht? Oder noch eher in einem WLAN-Setting, nicht? Wo sie verschiedene Hardware-Maschinen haben und die senden Signale aus und suchen einen Rezeptor, suchen irgendeinen Klienten, der die Signale aufnimmt, damit die physischen Signale, die da produziert werden, eine Verbindung herstellen, aufgrund derer man dann inhaltlich sinnvolle Aktionen setzen kann, wie zum Beispiel im Internet surfen. Derrida greift das auf und interpretiert es und nennt die Probleme, die ich auch gesagt habe in dem Zusammenhang, was in meiner Rede dazu bestimmt ist, einem anderen ein Erlebnis kundzutun, muss durch die Vermittlung der physischen Seite hindurchgehen. Diese irreduzible Vermittlung bezieht jeden Ausdruck in eine anzeigende Operation ein. Ich habe es falsch betont, bezieht jeden Ausdruck in eine anzeigende Operation ein. Die kundgebende Funktion ist eine anzeigende Funktion. Zur Anzeige kommt es jedes Mal, wenn der sinnverleihende Akt, die beseelende Intention, die lebendige Geistigkeit des Bedeutens nicht voll und ganz gegenwärtig ist. Da sind jetzt schon die zentralen Begriffe alle drinnen. Es gibt eine beseelende Intention. Es gibt das, was Leute sagen wollen, das Vouloir dire, das, was sie mitteilen wollen. Und dann gibt es, und das ist die, Pathbreaking, was heißt das? Also die bahnbrechende Situation, die der Husserl an der Stelle hat, dann gibt es dieses Phänomen, dass Kommunikation sozusagen gehängt ist, gebunden ist an die physische Realisation. Und diese physische Realisation ist dann das, was Schrift und Zeichen als Thema ausmachen wird. Und was nicht klar ist und was wir an dieser Stelle als Problem haben, ist eben, wie diese notwendige Gebundenheit der physischen Realisierung an die beseelende Intuition, wie das zu denken ist. Und die Idee, die Husserl offensichtlich hat, und das liegt ja schon in der Unterscheidung von ursprünglichen Zeichen und künstlichen Zeichen, abgeleiteten Zeichen, ist, dass das ein Abhängigkeitsverhältnis ist, dass das eine Hilfsfunktion vom anderen ist. Und an der Stelle kommen wir auf das Problem, wie wir denn das beschreiben sollen, was offensichtlich in einer beseelten, wenn ich den Ausdruck aufgreifen darf, in der beseelten Intention, im sinnverleihenden Akt drinnen steckt, wie das zu verstehen ist, wenn es nicht so zu verstehen ist, wie das Zeichen, das dann dabei herauskommt. Also der sinnverleihende Akt, der darin besteht, dass eine Person das nimmt und ihnen vorträgt und dahinter steht, wie man sagt, nicht? Was in diesem Akt stattfindet, ist nicht von der Art dessen, was auf diesem Papier zu finden ist. Und die Frage wird sein, wie bewegen wir uns, wie kommen wir heran daran, wie bewegen wir uns dahin. Ich kann, meint Husserl, eine originäre Anschauung, das heißt eine unmittelbare Wahrnehmung von dem haben, was an ihm in der Welt exponiert ist, von der Sichtbarkeit des Körpers, seinen Gästen, von dem, was sich von den Lauten, die er äußert, vernehmen lässt, durch die subjektive Seite seiner Erfahrung, sein Bewusstsein, die Akte, durch die er insbesondere seinen Zeichen Sinn verleiht, sind mir nicht unmittelbar und originär gegenwärtig, so wie sie es für ihn, so wie es meine eigenen für mich sind. Es gibt eine Grenze, das Erlebnis des anderen wird mir allein insofern kundgetan, als es durch Zeichen vermittelt angezeigt ist, die eine physische Seite beinhalten. Hier finden Sie jetzt ein Motiv drinnen, das ich noch nicht in dem Sinn expliziert habe, weil es sich bei der frühen Husserl-Schrift um eine logische Schrift gehandelt hat und weniger um eine erkenntnistheoretische Schrift. Aber de facto war es immer schon drinnen, in meinen Beispielen auch, diese Unterscheidung zwischen den Zeichen, die man als Äußere wahrnehmen kann, aber die sich unterscheiden von den sinngebenden Akten. Diese Unterscheidung ist eine, die angeschlossen ist an die andere Unterscheidung, zentrale, wichtige, erkenntnistheoretische Unterscheidung zwischen Innen und Außen, zwischen dem Bereich der Vorstellungen und dem Bewusstsein, in dem etwas sich abspielt für jede Person. Sie haben dieses Innenleben, dieses kognitive Innenleben, und dieses kognitive Innenleben wird sehr schwer sein zu leugnen, dass es das gibt. Und eines ist klar, es unterscheidet sich von dem, woran Sie anstoßen, was Sie sehen können. Das ist der Unterschied zwischen das Zeichen können Sie sehen als materielles Produkt, aber Sie können nicht sehen, dass es jemand zum Zeichen macht. Dass jemand es zum Zeichen macht, indem er etwas damit sagen will, das können Sie nicht sehen. Sie können nicht in den Kopf der Person hineinschauen, der ein äußeres Zeichen verwendet, um Ihnen etwas zu sagen. Und in dieser Konstruktion bleibt darum, ich habe es vorsichtigerweise immer zunächst einmal jetzt mit dem Lärm der Autokarambolage gemacht, nicht? Ein Teil der Logik des Zeichens besteht darin, dass Sie, ganz abgesehen von dem Inneren, von dem ich jetzt rede, von dieser Dimension der Sinnverleihung, ganz abgesehen davon können Sie und müssen Sie Zeichen als ein Vorkommnis interpretieren, das einen Hinweis auf ein anderes Vorkommnis erhält, dessen man nicht sicher sein kann. Das liegt in der Konstruktion des Zeichens, dass diese Differenz ist. Aber diese Differenz zwischen der Zeichengestalt und dem, worauf es sich bezieht, kann und in der Regel, also in einem Normalfall, ist es auch so, dass sich das entwickelt zwischen zwei Dingen der Außenwelt. Ein Ding der Außenwelt kann ein Vorkommnis sein, das sich bezieht auf ein anderes Ding der Außenwelt, wie zum Beispiel auf eine Karambolage. Dieses Verhältnis wird jetzt verdichtet und verkompliziert. Wenn Sie sagen, okay, dann nehmen wir, schauen wir es uns aber an, im Hinblick auf die Erkenntnistheorie, wo es bei Husserl ja auch herkommt, schauen wir es uns an im Hinblick auf das Verhältnis bewusster Lebewesen zur Umwelt und schauen wir es uns an in Bezug darauf, dass bewusste Wesen in ihrem Verhältnis zur Umwelt Zeichen produzieren, die jetzt nicht für eine äußere Bewegung stehen sollen, sondern die für einen inneren Zustand stehen sollen, die für geistige Bewegung, geistige Akte stehen sollen, die kurz gesagt für Sinn in dem Rahmen stehen sollen, dass man sagt, ein solches Zeichen bedeutet etwas, weil ich etwas damit sagen will. Und in dem Moment, in dem ich diesen Satz ausspreche, ein Zeichen bedeutet etwas, weil ich etwas damit sagen will, ich produziere die ganze Zeit Sätze, mit denen ich etwas sagen will, dabei ist jetzt sehr deutlich und ist fassbar, dass es um eine Sprache geht, dass es um Sprache geht und Sprache in dem Sinn, dass äußere Sachen produziert werden, also dass äußere Zeichengestalten produziert werden, sei es akustisch, sei es schriftlich, und dass aber jetzt die Frage sich damit verbindet, wie findet das statt, dass ich etwas sagen will, kommt das aus meinem Inneren in dem Sinn, dass ich einen Gedanken habe und diesen Gedanken ausdrücke, und jetzt in dem Ausdruck findet sich getreulich wieder, was in meinem Gedanken vorher angelegt ist. So eine Situation kann es ja geben, nicht? Ich kann ohne noch zu sprechen, mir sehr lange Zeit Mühe machen, eine Formulierung zu finden, und diese Formulierung sage ich Ihnen dann. Das heißt, ich sage Ihnen, was ich mir gedacht habe, würde man an der Stelle sagen, nicht? Schaut das aus, wenn ich Ihnen sage, was ich Ihnen gedacht habe, dann ist dieses gesprochene Wort oder geschriebene Wort ist ein Ausdruck eines inneren Gedankens, oder ist es so, dass wenn das so ist, wie komme ich dann an dieses Phänomen des inneren Gedanken heran? Mit diesen Problemen haben wir uns sozusagen zu beschäftigen. Eine der Pointen, auf die ich in der Konstruktion dessen, was ich Ihnen die letzten 4-5 Stunden vorgestellt habe, hingesteuert habe, ist jetzt, dass Derrida an dieser Stelle in seiner Husserl-Interpretation explizit auf dieses Problem Eigenheit, Ursprünglichkeit, Eigentlichkeit zurückkommt, das wir ja längere Zeit verfolgt haben. Er zitiert das im Zusammenhang mit der mit der Selbstgegenwart. Ich lese es Ihnen mal vor. Außerhalb der mir eigenen transzendentalen monadischen Sphäre der Eigenheit des mir eigenen, meiner Selbstgegenwart, habe ich zum eigenen des anderen, zur Selbstgegenwart des anderen nur Bezüge analogischer Appräsentation, vermittelter und potenzieller Intentionalität. Die ursprüngliche Gegenwärtigung ist mir untersagt, was später dann überwacht von einer kühnen, das brauchen wir jetzt nicht mehr, die ursprüngliche Selbstgegenwart ist mir versagt. Hier greift der Derrida auf dieses Husserlsche Motiv des Verankertseins von Zeichenbedeutung in dem Erlebnis von Personen hin. Und was er damit meint, ich habe es jetzt nicht illustriert, aber was er damit meint, ist ganz leicht im Beispiel zu sagen. Ich sage, um es an dem Beispiel nochmal zu sagen, es kratzt an der Tür, ich sage Ihnen, könnten Sie mal schauen, es kratzt an der Türe, damit habe ich eine Zeichenproduktion. Sie können mich fragen, was meinen Sie, kratzt an der Tür? Was heißt überhaupt kratzt? Wo ist überhaupt eine Türe? Was immer. Sie können das missverstehen, aber ich kann es nicht missverstehen. Das ist die Idee dahinter. Wenn ich Ihnen sage, bitte schauen Sie, es kratzt an der Türe, dann weiß ich, was ich meine, wenn ich sage, es kratzt an der Türe. Ja? Und ich weiß das auf eine Art und Weise, wie Sie es niemals wissen können. Sie können mich anschauen und können sagen, naja, offensichtlich weiß der, was er meint, wenn er sagt, es kratzt an der Türe. Sie können sich sehr einfach vorstellen, es kratzt an der Türe. Ja? Und Sie verstehen, ich sage, es kratzt an der Türe, weil mich gerade etwas hier kratzt. Sie verstehen das nicht und sagen, was meinen Sie denn, kratzt? Und ich sage, kratzt, ich meine, hörst du es nicht, es kratzt an der Türe oder so. Das heißt, diese Form von Selbstbestätigung, die wir bereit sind, in der Regel ganz normal für gegeben anzusehen, auf der Seite des Sprechenden, ist die Selbstgegenwart, das ist die bestätigende Eigenheit, was ich Ihnen da jetzt gerade nochmal gesagt habe, nicht? Der Hörende nimmt wahr, dass der Redende gewisse psychische Erlebnisse äußert und insofern nimmt er auch diese Erlebnisse wahr, aber er selbst erlebt sie nicht, er hat von ihnen keine innere, sondern eine äußere Wahrnehmung. Es ist der große Unterschied zwischen dem wirklichen Erfassen eines Seins in adäquater Anschauung und dem vermeintlichen Erfassen eines solchen aufgrund einer anschaulichen, aber inadäquaten Vorstellung. Das ist Husserl alles, nicht? Das ist die Eigentlichkeit vom Husserl und ich erinnere Sie an die Art und Weise, wie Heidegger damit umgeht, um diese Linie eben jetzt bis zu Derrida zu ziehen. Heidegger geht so damit um, dass er sagt, insofern das ein Zeichen ist, worum es sich hier handelt, müssen wir dieses Zeichen, dürfen wir dieses Zeichen nicht in sozusagen verankern in der Erlebnissphäre einer einzelnen Person, sondern um es beim Kratzen, ich walze dieses Beispiel tot in dieser Vorlesung, es wird auch nie wieder kommen, aber wir dürfen es sozusagen nicht in der Erlebnissphäre meiner Person verankern, sondern in meinem in meinen Fähigkeiten, mich in der Welt zu orientieren. Ich bin aufgewachsen als jemand, der alle Lebewesen, die gefährdet sind, die möglicherweise gefährdet sind, für die es relevant ist, wenn es irgendwo kratzt. Es kann ein Löwe sein oder es kann ein Rohrbruch sein oder was immer. Es gehört zu meinen Basisausstattungen, indem ich überlebt habe, dass ich reagiere auf diese Art von Störung und sei es eine Vorlesungsstörung. Nicht? Und diese Vorlesungsstörung, das ist die heideggersche Antwort darauf, nicht mein Beispiel von ich bin mir ganz gewiss, dass es hier kratzt, sondern es gehört in meinen Lebensvollzug hinein, dass mich das stört und dass ich darauf reagiere, dass es stört. Das ist der Urort, das ist der eigentliche Ort. Dort gehört dieses Kratzzeichen, das Zeichen des Kratzens eigentlich hin. Das ist deswegen vom Heidegger so revolutionär, und auch und sozusagen wichtig, weil es der massive und weitreichende Versuch ist, aus der Innen-Außen-Spaltung rauszugehen. Nicht? Was Sie haben in dem Moment, in dem Sie das verlagern, ist, Sie haben das nicht in der eigenen Erlebnissphäre, sondern Sie haben das in der Umgebung. Und es ist so, dass das, was ich hier, worauf ich hier sensibel reagiere, nicht von der Art ist, dass Sie jetzt darauf so reagieren, dass Sie sagen, naja, was kann denn der meinen? Ihr ursprüngliches Verhältnis ist jetzt nicht das, was der Husserl hier beschreibt, und zu sagen, da steht der jetzt und sagt, es kratzt, und was soll er denn, was will er mir denn damit sagen? Sondern Sie teilen mit mir die Umwelt, auf die ich reagiere, und aus meinem Zeichen machen Sie damit etwas, indem Sie es korrelieren auf Ihre eigene Wahrnehmung des der Umgebung und dessen, was ich mache. Das ist der ursprüngliche Ort des Zeichens. Und wenn das der Fall ist, ich greife jetzt mal voraus auf das, was der Derrida noch in weiterer Folge jetzt dann herausholen wird vom Husserl, wenn das der Fall ist, dann sind wir in einer Ausgangssituation, in der wir mit Hilfe von äußeren Signalen, nicht mit Hilfe von Nachfragen, was meinst du jetzt, sondern mit Hilfe des Abwägens und des Umgehens mit einer Reihe von Zeichengestalten uns in der Welt navigierend, kommunizierend aufhalten von allem Anfang an. Das ist einerseits die Idee, die Heidegger in Sein und Zeit schon drinnen hat, und das wird jetzt von Derrida dadurch verstärkt und zugespitzt, dass er sagt, von Heidegger nehme ich, dass wir das Innere weglassen, dass wir uns hier in den Verweisungszusammenhang der Zeichen begeben. Und das nehme ich sozusagen vom Heidegger. Und dann nehme ich noch etwas weiteres hinzu, und das kommt aus meiner Kritik von Husserl, aus einer zusätzlichen Kritik von Husserl, nämlich aus der Kritik des Logozentrismus von Husserl. Und davon nehme ich, dass das, was hier die Vermittlung möglich macht, dass das, was diesen Verweisungszusammenhang am Laufen hält, nicht die Stimme, die Rede, hinter der ich mit meiner Bedeutung stehe, ist, sondern die Zeichen selber. Die Zeichen, die Schrift, die, wenn es sein muss, Akustik, die Zeichen, derer ich mich bediene, sind das, woran ich mich halten muss, und nicht diese Ursprungsinstanz innerhalb dessen, der die Zeichen erzeugt. Und die Tendenz der Husserl-Interpretation von Derrida an der Stelle ist eben immer gegenzusteuern dem Versuch Husserls, den Zeichengebrauch hier zurückzubeziehen und zurückzuverankern in dieser Selbstgefälligkeit, wenn Sie es so haben wollen, und stattdessen die Frage aufzuwerfen, wenn es Zeichen gibt, wenn Zeichen für Kommunikation notwendig sind, dann hat das eine entscheidende Wirkung auf das, was ein Selbst ist. Also statt zu sagen, wir wissen, wer wir selbst sind, wir wissen, was wir selber meinen, und dann sind wir noch so freundlich, es anderen mitzuteilen, und die lassen wir dann raten. Also das ist diese Logik wäre die, wir produzieren Zeichen und die anderen müssen raten, was hast du dir denn dabei gedacht? Das ist die eine Richtung, und was ich mir dabei gedacht habe, gehört mir. Die Richtung, die von Derrida stark gemacht wird und die von Heidegger, also das ist nicht eine Heidegger-Erfindung, das ist schon Derrida, und es ist sehr, sehr stark nebenbei Wittgenstein, komme ich noch darauf, die Richtung ist die, zu sagen, um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen, du kannst dir überhaupt nichts denken ohne Sprache. Es ist nicht so, dass du dir zuerst etwas denkst und dann sagst du mir's, sondern du verwendest Sprache. Und was passiert, wenn du Sprache verwendest, das gibt auch Aufschluss darüber, was du bist und was du meinst. Es ist die Kapazität, mit Zeichen, die immer Zeichen für etwas anderes sind, also die niemals ein Zeichen verweist immer auf etwas anderes und verweist immer auf eine Relation, einen Zusammenhang zwischen dem, was da indiziert ist und dem, worauf zu indizieren ist. Und das ist immer, das hat immer dieses Physische. Am Anfang haben Sie es gesehen, nicht? Die physische Rolle des Zeichens, die Zeichen gibt es nicht ohne physische Rolle. Sie können, um das, ich sage das jetzt, ich sage es sozusagen jetzt als Querverweis, ich werde nicht auf das genauer hingehen, aber um den Rahmen insgesamt zu haben, brauchen Sie es. Der Wittgenstein in philosophischen Untersuchungen ist sehr berühmt dafür, dass er das zum zentralen Thema gemacht hat, unter der im Rahmen der Frage eines inneren Zeichens. Du versuchst dich daran zu erinnern, wie viele Personen du gestern gesehen hast. Also du machst sozusagen eine folgende Situation. Du möchtest morgen noch wissen, wie viele Personen du heute gesehen hast, und darum schaust du jetzt mal hier hin, machst dir für jede der Personen, die hier drinnen ist, ein inneres Zeichen und reproduzierst dieses innere Zeichen morgen, indem du dir vorstellst, da hast du dir 1, 2, 3, 4, 5, es waren 8. Wenn ich morgen sage, es waren 8 Leute, dann ist man in der Lage, also man ist sozusagen versucht zu sagen, das passiert dadurch, dass ich mir die inneren Zeichen reproduziere, die ich mir gestern gemacht habe. In Analogie zu dem, was passieren würde, wenn ich sage, okay, ich zähle das jetzt mal ab, mache diese 8 Striche, stecke den Zettel ein, hole ihn morgen wieder raus und sage, ich sehe 8 Striche, es waren 8 Leute. Das ist der normale Zeichengebrauch. Und jetzt fragt sich der Wittgenstein so etwas wie, können wir auch sagen, wir machen uns innerlich diese 8 Sachen, und können wir nicht jetzt darüber hinaus noch verschärfend und stärker sagen, und wenn wir uns diese Zeichen innerlich machen, dann haben wir einen riesigen Vorteil, das kann mir nämlich niemand wegnehmen, diesen Zettel kann niemand aus meiner Tasche immer noch einen Strich dazu machen, und dann habe ich mich getäuscht sozusagen, ja, oder der Zettel verbrennt oder sowas ähnliches. Wenn ich ein inneres Zeichen gemacht habe und ich weiß, ich bin mir dessen erlebnismäßig bewusst, dass das die Zeichen sind, dann kann da die Eisenbahn drüber fahren. Dann ist es unmöglich, dass diese Instanz, diese Sicherheit, ich habe mir diese Zeichen gemacht und darum sind es so viele, overruled werden kann. Und die Argumentation von Wittgenstein ist ganz genau gleich wie die von Derrida, nur ist sie ungefähr 40 Jahre früher nebenher, nicht? Dass er nämlich sagt, nein, das ist kein Zeichen. Es gibt nicht innere Zeichen in diesem Sinn, weil es für Zeichen die physische Externalisierung braucht. Die Frage von Wittgenstein, die relevante Frage beim Wittgenstein ist eben die, dass er sagt, worauf berufst du dich denn? Worauf, wenn du dann argumentierst, du musst am nächsten Tag, wenn du am nächsten Tag sagst, da waren 8 Personen da, dann berufst du dich auf etwas. Du willst es argumentieren, du willst es ja sprechen, du willst es den Leuten sagen. Es geht ja nicht darum, dass du dich am nächsten Tag erinnerst, sondern es geht erinnern selber, sich erinnern selber hat etwas damit zu tun, dass man etwas mitteilt. Da ist es wieder die Frage, teilt man sich selber etwas mit oder teilt man anderen Leuten was mit? Da verdoppelt sich die Frage nur. Nicht? Kann ich mich erinnern in dem Sinn, dass ich nur selber mir sage, ich erinnere mich aber jemand anderer kann nicht sehen, kann nicht mitvollziehen, was ich sage, kann meine Erinnerung nicht mitvollziehen. Ist meine Erinnerung so etwas wie ein Zeichen, wie ein inneres, untrügliches Zeichen? Nur ich kann mich erinnern, nur ich kann mir sicher sein. Oder ist Erinnerung auch etwas, was eine Kommunikationsmöglichkeit hat und darum auch an Zeichen hängt? Das ist ein bisschen zu kompliziert, das Problem, dass ich jetzt da gestolpert bin. Deswegen höre ich gleich wieder auf. Bleibe beim normalen Zeichen und weise darauf hin, dass die Tendenz Wittgenstein-Derrida jetzt eben so wäre, zu sagen, die Zeichen, also die Zugänglichkeit dessen, was gesagt werden soll, was kommuniziert werden soll, ist zentral geprägt von der Abgeleitetheit des Zeichens, von der Abkünftigkeit, wie Derrida das sagt, des Zeichens. Ich gehe da vielleicht, gehen wir, das ist allerdings schon der übernächste Schritt, das habe ich also jetzt nur mal so gesagt. Nehmen wir es mal als Vorankündigung und ich füge den nächsten Schritt, den der Derrida hier macht, noch ein. Und das ist einer, der von hoher Suggestivität ist und der zum Teil ganz gut erklärt, worum es dem Derrida da geht und warum das so produktiv geworden ist. Also da hat er ein Motiv hineingestellt, das neu ist, das von ihm neu hineingebracht wird. Und dass das Folgende ist, dass er nämlich sagt, schon im Begriff des Zeichens, im simplen Begriff des Zeichens, des Codes, wenn Sie wollen, ist der Tod. Das ist jetzt überraschend, aber ist nichts anderes als das, was er hier sagt. Der Prozess des Todes ist im Zeichen am Werk. Was kann er damit meinen? Was soll das? Das ist eine hochdramatische Ausdrucksweise für eine durchaus nachvollziehbare Idee, nämlich, dass ein Zeichen eine Wiedererkennbarkeit, ein Zeichen braucht eine Stabilität und eine Wiedererkennbarkeit als ein physisches Ding. Sie müssen also die Buchstaben wiedererkennen. Es gibt kein Alphabet, das darin besteht, dass jeder Buchstabe immer anders ausschaut. Alphabete sind dadurch gekennzeichnet, dass sie bestimmte Distinktionssysteme sind, bestimmte Anzahl von Unterschieden machen. Und diese Unterschiede müssen sie wahrnehmen können. Die müssen gegeneinander abgehoben sein. Die müssen sie wiedererkennen. Wenn sie das nicht wiedererkennen, also sie können sozusagen sagen, eine Verkehrsampel, um das Simpelste zu nehmen, eine Verkehrsampel muss, da ist es auch wirklich nahe am Tod, ja, also allerdings in einem anderen Sinn, wenn eine Verkehrsampel so geregelt ist, dass Rot, Grün und Gelb in unterschiedlichen Abständen was Unterschiedliches bedeuten, dann ist es tatsächlich tödlich für die Leute, die das falsch auffassen. Aber das ist nur eine blöde Nebenbemerkung. Nehmen wir es nur bei Rot an, wie funktioniert in der Verkehrsampel das Rot? Das kann nur so funktionieren, dass dieses Zeichen verstanden wird, dass Rot immer, wenn du es auf deiner Seite siehst, immer heißt stehen bleiben. Und das heißt, dass, das ist jetzt die Derridasche Konstruktion, das heißt, dass völlig unabhängig davon, was für Rotempfindungen ihr im Einzelnen habt, jeder im Einzelnen habt, ganz unabhängig davon, wie man sich bei Rot fühlt oder ob man das Rot einmal so sieht und einmal anders sieht, eine Konstante in den, und es ist ja auch so, ob die Sonne scheint, ob die Ampel gerade in der Nacht oder unter Tags leuchtet und so weiter, dieses Rot sieht immer anders aus. Als ein Zeichen für Stehenbleiben ist es aber abstrahiert aus all den einzelnen Rotsignalen, die da produziert werden können, und ist entrückt in einer Weise, entrückt aus dem Gegenwartszusammenhang. In der Gegenwart für einzelne Personen, die an die Kreuzung rankommen, schaut es immer irgendwie anders aus. Wenn diese Person danach gehen würde, wie es sinnlich für die Person jetzt im Moment ausschaut, da könnte sehr was Unterschiedliches passieren. Da könnte die Person sagen, na, rot schaut für mich eigentlich nicht rot aus. Das schaut doch nicht rot aus. Das ist doch eigentlich magenta. Das ist eigentlich orange oder sowas, ja. Dann hat sie dieses Zeichen nicht verstanden. Die hat das Zeichen nur verstanden, wenn sie gesehen hat, wenn sie nicht nur gesehen hat, was da passiert, sondern wenn sie das auch zugeordnet hat, einer Typologie, einer Zeichentypologie. Das ist dasselbe, was ich gesagt habe mit Buchstaben. Ich habe ein T, habe ich nur identifiziert, wenn ich es auf immer wieder die richtige Art und Weise, die eine Art und Weise dort gesehen habe. Und das ist ein Verlust von Leben. Also Tod dramatisch, Tod weniger dramatisch, Zeichen abstrahieren von den jeweiligen Ereigniszusammenhängen, in denen Menschen drinnen stehen. Das kommt da auch irgendwo drinnen vor. Es geht um die Selbstgegenwärtigkeit, dass diese Selbstgegenwärtigkeit ist. In meinem Beispiel, wie eine rote Ampel in vielfältiger Art und Weise wahrgenommen werden kann. Und nach dem Husserlschen Standpunkt, nicht, vergessen Sie das nicht, nach dem Husserlschen Standpunkt ist der bedeutungsgebende Akt der, dass ich jetzt hier so sehe. Und wie ich es sehe, hängt natürlich in meiner jeweiligen Verfassung und in meiner Augenstärke und was immer. Wenn ich es so sehe, wenn meine Augenstärke da das wichtige Zentrale ist, dafür, dass das Zeichen funktioniert, dann habe ich was Wesentliches übersehen. Dann habe ich übersehen, dass Zeichen, Verkehrsampeln nur deswegen funktionieren, weil Leute nicht nach ihrer eigenen Sehverfassung auf diese Sache operieren. Es gilt nicht als Entschuldigung bei Gericht zu sagen, ich bin da drüber gefahren, weil ich war mir sicher, das schaut orange aus. Das ist genau nicht der Fall. So funktionieren Zeichen nicht. Zeichen funktionieren, und Derrida beschreibt das eben sehr gut, bei all diesen, also selbstgegenwärtig im Leben einer Gegenwart, die noch nicht aus sich in die Welt, in den Raum, in die Natur hinausgegangen ist, bei all diesen Ausgängen, die dieses Leben aus der Selbstgegenwart ins Exil des Anzeichens vertreiben, kann man versichert sein, dass die Anzeige, die bis hierher fast die gesamte Oberfläche der Sprache abdeckt, der Prozess des Todes ist, der in den Zeichen am Werk ist, anders gesprochen eine Bereitschaft, es ist notwendig, eine Bereitschaft zu haben, sich zu verabschieden von der Fülle der eigenen Erlebniskomplexe und im Zeichen eine Nichtlebendigkeit anzuerkennen. Und diese Nichtlebendigkeit ist, das wird der nächste Argumentationsschritt jetzt sein, diese Nichtlebendigkeit ist nicht mehr nach Derrida jetzt, das ist ein zentraler Punkt, ist nicht nicht letztlich verankert an einer Verlebendigung, die darin besteht, dass das tote Zeichen zurück wieder aufersteht, zurückgenommen wird und wieder aufersteht und fungiert und fundiert wird in diesem gegenwärtigen Lebenszusammenhang, sondern Derrida sagt, das Zeichen ist tot und bleibt tot und es ist notwendig, dass es als Totes funktioniert. Und als Totes heißt als eines, das im Rahmen einer Repräsentation spielt. Und jetzt bin ich bei dem Zitat, das ich vorher unten gesucht habe, unten, dass ich Ihnen sozusagen vorlesen kann als ein schönes zusammenfassendes Textsegment, aus dem deutlich wird, worauf es dem Derrida an der Stelle ankommt. Ein Zeichen ist niemals ein Ereignis, wenn Ereignis unersetzliche und unumkehrbare empirische Einmaligkeit bedeutet. Ein Zeichen, das nur einmal stattfände, wäre kein Zeichen. Ein rein idiomatisches Zeichen wäre kein Zeichen. Ein Signifikant im Allgemeinen muss trotz der Verschiedenartigkeit der empirischen Merkmale, die ihn modifizieren können und durch sie hindurch, in seiner Gestalt erkennbar sein. Er muss trotz der Verzerrungen, die das, was man das empirische Ereignis nennt, ihn notwendig erleiden lässt und durch sie hindurch dasselbe bleiben und als solcher wiederholt werden können. Ein Phonem oder ein Graphem ist in einem gewissen Maße jedes Mal, wenn es sich in einer Operation oder einer Wahrnehmung gegenwärtigt, notwendig immer anders, aber als Zeichen und Sprache im Allgemeinen kann es nur fungieren, wenn eine formale Identität erlaubt, es wieder in Umlauf zu bringen und es wiederzuerkennen. Und das, also das können Sie als den zentralen Punkt der Zeichenlehre und der Grammatologie mitnehmen. Und aus dem geht hervor, also allgemein gesprochen, zwei Akzente. Das eine, Zeichen ist eine Idealisierung, Zeichen ist eine Typologisierung, Zeichen ist eine Verallgemeinerung, nichts, was Sie reduzieren können auf Einzelerfahrungen und Einzelerlebnisse. Und zweitens, was damit verbunden ist, aber nicht dasselbe ist, diese Art von Verallgemeinerung und Typisierung ist an sozusagen semiotische Konstanz, an Code gebunden, an Zeichensystem im Sinn einer konstanten Segmentierung, Alphabetisierung von Zeichensystemen. Darin diese Idealisierung liegt nicht, das Ideal, das Ganze, dieses Abstrakte liegt nicht in dem, was Sie erleben können, sondern es liegt darin, dass Sie etwas erleben können, was andere ebenfalls erleben können und was andere, so wie Sie, in seiner Konstanz und Abstraktheit verwenden, um zu kommunizieren. Und anders gesprochen, also liegt es an, und das ist jetzt dann der nächste Schritt, an einer ursprünglichen Repräsentation, an der die Repräsentation ist ein Ausdruck, den der Derrida jetzt hier auch reinbringt. Wir haben den bisher noch nicht in diesem Zusammenhang genannt, aber es dient gut dazu, um das zu skizzieren, wie es dann in dieser Philosophierichtung weitergeht. Also statt einfach eine Namensgebung durch Zeichen, eine Benennung, Signifikation durch Zeichen zu beachten, weitet er das Problem aus, durchaus auch im Rahmen und im Anschluss an Sein und Zeit, und sagt, diese ganze Vorstellungswelt, in der man sagt, Menschen leben in der Welt und haben Kenntnis von der Welt, indem sie Repräsentationen haben, indem sie Vorstellungen haben von dem, was sie umgibt. Das letzte Mal habe ich darüber schon ein bisschen geredet, von im Kopf, nicht Vorstellungen im Kopf und so. Diese Repräsentationen sind letztlich dasjenige, worauf Erkenntnis aufruht. Und diese Repräsentationen, die Bestätigung dieser Repräsentationen liegt daran, dass ich mir sicher bin, dass ich mir meiner Vorstellungen sicher bin, dass ich behaupten kann. Die Wahrheit besteht dann darin, dass ich berechtigt bin, das sagen zu können, was ich mir vorstelle. Das ist die klassische Form, damit umzugehen. Und das ist das, wogegen im derridaschen Zusammenhang gesprochen wird. Und ich gehe jetzt zum letzten Teil, genau, zum letzten Teil dessen, was ich Ihnen sozusagen vorstellen möchte für diesen Derrida-Text. Und das hat eine Wichtigkeit für die ganze Philosophie-Szene, weil der Derrida nämlich etwas macht mit Husserl und mit diesen Themen, die wir heute besprochen haben, was er von Heidegger übernimmt und auf eine Art und Weise noch elegant weiter ausgestaltet, was eben von der größten Wichtigkeit gewesen ist und was genau dorthin geführt hat, wo wir heute die Rede vom Logozentrismus haben. Derrida macht nämlich folgenden raffinierten Trick, also ich kann kaum anders als Trick dazu sagen. Er sagt das Folgende: Husserl spricht von der Gegenwärtigkeit des Erlebens als dieser Garantieinstanz. Heidegger hat in Sein und Zeit und nach Sein und Zeit die folgende Linie vertreten. Er hat gesagt, wenn wir uns anschauen, wie wir als Menschen in der Gegenwart, in der Welt leben, dann stellen wir fest, wir sind im Wesen zeitliche Existenz, darum heißt das Ganze Sein und Zeit. Wir sind solche Wesen, die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft zur Verfügung haben und durchleben. Und wenn wir uns anschauen, was wir aber nun zunächst und zumeist, sagt Heidegger, was wir de facto vorwiegend tun, stellt sich das Folgende heraus: Wir kleben an der Gegenwart. So sagt das nicht, so sage ich es jetzt. Wir sind orientiert an den Dingen, die wir haben können, die wir im Bewusstsein und nicht nur im Bewusstsein, sondern auch in Händen haben. Die heideggersche Fachterminologie dafür ist: Sein ist beständige Anwesenheit. Das ist etwas, was er herausanalysiert oder den Anspruch hat, herauszuanalysieren aus seiner Daseinsanalyse, dass wir Menschen sind, die darauf fixiert sind, dass uns nichts abgeht, dass wir sozusagen alle die Sachen, die wir brauchen, haben, dass uns die nicht abgehen, dass sie da sind. Und der Derridasche Hinweis auf diese Husserlsche lebendige Gegenwart passt an dieser Stelle schon ganz gut dazu, nämlich als der Hinweis darauf, dass zur Ratifizierung und zur Bestätigung unserer Bedeutungsansprüche oft die Strategie verwendet wird, dass man sagt: Aber ich sehe es doch, du kannst mir nicht streitig machen, dass das jetzt da ist, weil ich sehe es, ich habe es, es ist mir anwesend, es ist in meinem Verständnis anwesend. Wenn es nicht da wäre, dann könnte ich dessen nicht sicher sein. Sicher sein kann ich, weil es da ist. Sein ist beständige Anwesenheit, heißt, wir sind orientiert in unseren Aussagen, in unserem Verständnis der Welt daran, dass wir uns berufen und beziehen und begründen mit Hilfe, also auf solche Sachen, die wir zur Verfügung haben. Der Trend von Heidegger, wenn er diese Analyse macht, besteht darin zu sagen, wir müssen sein als eine differenziertere, komplexere, ereignishaftere Struktur nehmen, als etwas, was gleichzeitig präsent ist und sich entzieht. Da kommt bei Heidegger so ein sozusagen negativer Theologie Gegenzug hinein. Gegenwart gibt es nur, wenn es auch Vergangenheit und Zukunft gibt. Wir müssen das dynamisch und sozusagen geheimnisvoller sehen, ganz kurz gesagt. Derrida macht daraus jetzt das Folgende. Er sagt, Husserl ist, das wäre dem Husserl natürlich nie eingefallen, aber das ist dem Heidegger eingefallen, und der Heidegger hat es nicht über den Husserl gesagt, aber der Derrida sagt es mit Hilfe von Heidegger jetzt über den Husserl. Husserl ist ein typisches Beispiel der klassischen Metaphysik, weil Husserls Aussage von Vergegenwärtigung, Gegenwartsgegebenheit ist ein klarer Fall davon, was wir seit der gesamten Geschichte der Metaphysik haben, nämlich diese Präsenzpriorität, die Priorität der Präsenz. Und damit haben wir jetzt eine Situation, wo Derrida sagt, Husserl ist der Ausläufer eines Trends, der in der ganzen europäischen Philosophiegeschichte stattfindet, und das ist der Logozentrismus. Und der Logozentrismus ist die Tendenz, darum habe ich das am Anfang auch schon angeführt, Bestätigung von Sinn daran zu verankern, dass Personen da sind, die das produzieren. Und das ist jetzt sozusagen die Abschlusscoda. Zeichen sind in diesem Zusammenhang immer nur zweitbeste Produktionsdinge. Es ist immer das Zweitbeste. Zeichen sind immer Delegierte. Ich habe Ihnen das als Beispiel, ein einfaches Beispiel, Sie können sich diese Derrida-Husserl-Geschichte der Metaphysik Zitation hier nochmal ansehen. Ich habe es in einem Kurzbeispiel, das ich vielleicht noch abschließend erläutere, so gefasst, dass man sagen könnte, also Zeichen sind sowas Ähnliches wie Delegierte. Delegierte haben ihre Bedeutung, haben ihre Funktion immer von irgendwas anderem. Delegiert ist man von jemandem zu etwas hin, so wie Zeichen im Normalverständnis etwas ist, was worauf hinweist und wo man erst schauen muss, ob das auch klappt. Jetzt kann man und jetzt kann man sozusagen die Frage stellen, ja, was ist denn das Ursprüngliche, wenn Delegierte immer das sind, Delegierte sind das, was immer zweite Stufe, zweiter Schritt ist. Man ist niemals ursprünglich Delegierter. Ja? Und es ist ja auch plausibel, das stimmt ja beim Zeichen auch. Es gibt nicht in diesem Sinn, in unserem normalen Sinn, ursprüngliche Delegierte und ursprüngliche Zeichen. Das ist man immer im Rahmen von etwas. Was ist das Ursprüngliche? Überlegen Sie es mal im Zusammenhang mit Delegierten. Das Ursprüngliche ist der Wille der Partei, ist der Volkswille oder sowas Ähnliches. Also die Konstruktion ist ja die, dass, nehmen wir jetzt einmal Delegierte für einen Parteitag, die Konstruktion ist die, dass es etwas gibt, was zu repräsentieren ist, wozu die Delegierten da sind, und das ist der Wille der Basis. Und die sind dazu da, die Delegierten sind dazu da, den Willen der Basis zu delegieren, sonst hätten die keinen Sinn. Wenn es den Willen der Basis nicht gäbe, dann würden die, also wir sagen, die Machtübernahme der Delegierten, das ist ein Putsch. Ja? Um Delegierte als Delegierte funktionieren zu können, brauchen sie diesen Willen der Basis. Und jetzt haben sie das Beispiel, das ich über Zeichen die ganze Zeit gemacht habe, an der Stelle nochmal sehr, sehr plastisch und dramatisch, weil sie sehen, wie metaphysisch, um es jetzt mal positiv für Derrida zu sagen, wie metaphysisch dieses Konzept dass der Wille der Basis ist. Ja? Wo findet man das? Die Delegierten brauchen es, damit sie sagen können, wir vertreten den Willen der Basis. Ja? Aber wo findet man den Willen der Basis? In einem mehr oder weniger metaphysischen Konstrukt. Und daran wird, und sagen wir, das läuft parallel zu der Behauptung, zu der Argumentation von Derrida und Wittgenstein, dass man den ursprünglichen Sinn des Zeichens im Inneren des Ichs findet, dass man das irgendwo dort findet, ist ebenso ein metaphysisches Konstrukt, wie dass man den Willen der Basis irgendwo findet. Das ist sozusagen die Attacke gegen diese Art von metaphysischen Konstrukt. Jetzt ist aber die Frage, die damit also positiv zu Derrida, ist eben zu sagen, worauf er hinweist, ist, dass ohne die Funktionsweise der Delegierten, ohne dass es ein Parteistatut gibt, ohne dass festgelegt würde, wie Delegierte zu entsenden sind und wie die funktionieren, ohne dieses ganze Setup gibt es keinen Willen der Basis. Das ist sozusagen auf jeden Fall mal die berechtigte Situation, dass man sagt, Delegierte, das ist die ursprüngliche, wie er sagt, die ursprüngliche Nicht-Abkünftigkeit von Zeichen. Zentral ist, dass man Zeichen braucht, die nicht von irgendwoher ihre Berechtigung erst beziehen müssen, sondern dass diese Zeichen schon so, wie sie sind, als Delegierte notwendig sind. Wenn ich jetzt sage, die ursprüngliche Nicht-Abkünftigkeit des Zeichens, die eigene, sagt er an einer Stelle, Nicht-Abkünftigkeit des Zeichens, dann kommen Sie aber, das merken Sie sofort, natürlich jetzt in einen hohen Wellengang, weil, und das ist auch das, was den Derrida insgesamt in weiterer Folge ständig beschäftigen wird oder auch durchkreuzen wird, weil Sie nämlich fürs Zeichen jetzt den Ursprung angesetzt haben. Weil Sie jetzt angesetzt haben, dass das Wesentliche, das Richtige, das Entscheidende, das ist, dass das keinen Ursprung hat, dass Zeichen nicht verantwortlich sind einer anderen Sache gegenüber, sondern dass Zeichen immer einfach Verweisungsketten sind. Sie finden diese Tendenz natürlich, das ist die Verantwortungslosigkeit, die der Postmoderne öfters vorgeworfen wird, die dann da drinnen stattfindet, und die Verantwortungslosigkeit der Postmoderne ist in meinem Delegiertenbeispiel eben ganz deutlich zu sehen, weil auf der einen Seite kann man festhalten, dass der Wille der Basis ein metaphysisches Konstrukt ist, und de facto kommt es darauf hinaus, dass es diese Zeichen, die Delegiertenstatute gibt. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass sich die Delegierten zusammensetzen und sagen, Wille der Basis, was ist das? Wir, die jetzt hier zusammen sind, wählen einen neuen Parteivorsitzenden, und zwar nur deswegen, weil es uns gefällt, dann haben sie trotzdem den Aufstand. Das heißt, die Verantwortungslosigkeit der Delegierten, die in einer gewissen Weise festzuhalten ist, weil es keine letzte Verantwortung dem Willen der Basis gegenüber gibt. Diese Verantwortungslosigkeit der Delegierten ist andererseits auch wiederum überreizt, ganz offensichtlich überreizt, wenn das wirklich ernst genommen wird und gesagt wird, macht mir doch nichts aus, ich tue eben, was ich will, weil ich habe diese Verpflichtung nach einer Ratifizierung nicht als Zeichen. So viel als Hinweis darauf. Ich glaube, damit kann ich das abschließen. Ich bin nicht dazu gekommen, jetzt noch den Wittgenstein-Verweis zu machen. Damit fange ich das nächste Mal an. Aber das ist dann der allerletzte Ausläufer, weil mir das doch noch recht wichtig ist, bevor ich dann zu Code and Other Laws of Cyberspace komme. Danke.